Ja, ich grüße euch herzlich von dieser Stelle. Ich habe ein bisschen Entzugsentscheidungen heute Morgen gehabt, als ich hier angekommen bin und festgestellt habe, dass ich jetzt 3 Sonntage nicht hier war. Aber ich freue mich, euch zu sehen und dass ihr gekommen seid heute Morgen. Ja, es geht um dieses Thema, der Heilige Geist. Als Person, als Persönlichkeit, ein Teil des dreieinen Gottes. Und tatsächlich ist es so, es gibt Leute, die haben Vorbehalte und die haben auch gewisse Ängste. Vorbehalte, weil manches unklar ist, und auch bleibt. Ängste, die berechtigt sind, aber die auch unberechtigt sind. Phänomene, die sich negativ ausgewirkt haben. Und wir wissen, dass im Namen des Heiligen Gottes und des Heiligen Geistes durchaus Missbrauch auch getrieben worden ist. Und betrieben wird. Und deshalb ist ja auch eine berechtigte Angst da oder eine Zurückhaltung da, weil man um Missbrauch weiß, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil es Betrug gegeben hat und weil Dinge außer Kontrolle geraten sind. Auf der anderen Seite sind es auch unberechtigte Ängste, die da herauskommen, dass wir auch selber das Sagen haben wollen. Und wir wollen Kontrolle haben. Und die Bereitschaft, wirklich es nicht nur zu singen, so groß ist der Herr, sondern es auch zuzulassen, dass er ins Leben hineinspricht und vielleicht etwas sagt oder einen Weg führt, der einem nicht so gefällt, da will man eigentlich lieber mehr den Rahmen haben, in dem man eben das alles selber kontrollieren kann. Nach dem Motto, der Heilige Geist, der darf alles, aber nur so, wie ich will. Und dadurch schränken wir ihn ein. Sicher, wir lesen im Neuen Testament die eine oder andere Warnung vor falschen Geistern, ja. Aber wir lesen nirgends eine Warnung vor dem Heiligen Geist. Und deshalb ist es eigentlich so wichtig, dass es in jeder Gemeinde Leute gibt, die auch begabt sind mit der Gabe der Geisterunterscheidung. Damit man darauf hört und damit man weiß, wo ist es ein falscher Geist? Oder wo dürfen wir dem Wirken des Heiligen Geistes mutig mit ihm unterwegs zu sein. Heute geht es um sein Wirken in der Welt und im Leben von einzelnen Menschen. Dietmar Gemeiner hat das schon gesagt. Nächste Woche geht es dann um seine Gaben, die er uns Menschen schenkt und die Frucht, die er wirken lässt oder wachsen lässt in jenen, die sich von ihm erfüllen lassen. Sein Wirken, auch das haben wir schon gehört, sein Wirken in der Schöpfung ist explizit genannt. Von Anfang an dabei. Im allerersten Vers der Bibel. Nach Luther kennt ihn mancher von euch auswendig. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war Tohu Wabohu. Da kommt dieser Ausdruck her. Aus dem Hebräischen war wüst und leer. Es war noch nichts da. Aber Wasser. Und über dem Wasser schwebte der Geist. Im ersten Vers der Bibel. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. auch über das Durcheinander und das Ungeordnete hatte er das Sagen. Hatte er die Kontrolle. Er hatte es im Blick. Und er schwebte drüber. Und hat sich zusammen mit dem Vater und mit Jesus Gedanken gemacht, wie daraus etwas Schönes und Herrliches werden kann. Dann lesen wir im Vers 26, dass es da heißt, dann sagte Gott, jetzt wollen wir Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Lasst uns Menschen machen. Schon interessant, dass über all die Jahrhunderte dieses uns nicht verändert worden ist, sondern es ist ursprünglich ein uns gewesen. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Die Einheit und die Verschiedenheit des dreieinen Gottes, wie er sich in der Bibel offenbart. Und wir haben es eindrücklich gehört, es gibt Klarheit und es bleibt ein Geheimnis. 1 + 1 + 1 = 1. Gottes Geist war dabei von Anfang an, wie auch Jesus. Und Paulus schreibt es ja im Kolosserbrief 1, Vers 15, Christus ist das Abbild deines Vaters, in ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Vor Beginn der Schöpfung war er da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Alles Sichtbare und Unsichtbare, die Königreiche, die Mächte, alle Herrscher und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. 17 auch noch. Denn Christus war vor allem und nur durch ihn besteht alles. Gott, Vater, Sohn und Geist. Von Anfang an. Er zeigt sich, er wirkt im Laufe der Jahrhunderte, im Leben von Richtern, von Propheten und von Königen. Er zeigt sich im Alten Testament im Besonderen in diesen drei, jetzt kann man nicht sagen Berufsgruppen, aber doch in diesen besonderen Aufgaben, die sich die Menschen so auch gestellt haben. Und ich möchte jeweils aus einem Bericht ein Beispiel nennen heute Morgen. Es sind Einzelschicksale. Es ist kein Schema. Aber so wirkt der Heilige Geist. Ob uns das gefällt oder nicht. Ob es den Leuten damals gefallen hat oder nicht. Es steht ausdrücklich Gottes Geist und es geht um Gottes Reden. Der erste, den ich nennen will, ist der Simson, ein Richter über das Volk Israel. Über 20 Jahre hat er in Israel geherrscht, aber nicht in einer Art und Weise, dass keine Fremdherrschaft damals war, sondern die Philister haben in diesen 20 Jahren das Sagen gehabt über das Land. Aber er hat eben mitbestimmt. Und zwar hing das zusammen mit seiner Geburtsanzeige. Ich lese Richter Kapitel 13, die Verse 2 bis 5. Eines Tages erschien der Engel des Herrn, Vers 2. Zu dieser Zeit lebte ein Mann namens Manoach. Er kam aus Zorah und gehörte zum Stamm Dan. Manoach war verheiratet, aber er hatte keine Kinder, weil seine Frau unfruchtbar war. Eines Tages erschien der Engel des Herrn seiner Frau und sagte, du konntest bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Deshalb trinke keinen Wein oder andere berauschende Getränke. Iss nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Im Mutterleib schon Gott geweiht. Nicht von ihr, nicht vom Vater, sondern von Gott. Gottes Geist da. Luther übersetzt, der Junge wird ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleib an. Es war ein besonderer Touch des Heiligen Geistes von Beginn. Das wünscht man sich so für seine Kinder. Ich weiß nicht, wie es euch ging, die ihr Kinder habt, ob ihr eben auch dafür gebetet habt in der Schwangerschaft, dass Gott diesem Kind, was dort jetzt neu kommt, eben ganz besonders auch berührt und dass ihr es ihm geweiht habt. Wie wirkte sich das in seinem Leben aus? Unter anderem an einem Tag, als er auf dem Weg war mit Vater und Mutter, um seine zukünftigen Schwiegereltern zu besuchen und mit dem abzumachen, dass da eben eine Hochzeit arrangiert werden sollte. Und das war eine ziemliche knifflige Sache und gar nicht so gut gesehen, weil es eine Philisterin war. Ich sage jetzt einfach mal so, eine aus dem Gazastreifen. Und er als Jude. Und es hat sicherlich manche Überredungskunst gebraucht, bis sein Vater und seine Mutter gesagt haben, okay, wir kommen eben mit. Auf dem, ja, und dann lese ich Vers 14, Kapitel 14, 5 und 6. Er war also auf dem Weg dahin mit seinen Eltern. Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein junger, brüllender Löwe gegenüber. Simson wurde von Gottes Geist ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Ich weiß nicht, wer von euch mal eine kleine Ziege mit Händen zerrissen hat. Wenn ihr mal eine geschlachtet habt, dann habt ihr ein Messer genommen oder irgendwelche Gerätschaften dafür. Aber hier kommt nicht eine kleine Ziege, sondern hier kommt ein brüllender Löwe und er zerreißt ihn mit bloßen Händen. Und es heißt, der Heilige Geist kam über ihn. So eine Kraft. Gottes Geist hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er kann sie geben, wem er will. Der Geist des Herrn, Schutz für den Menschen durch besondere Kraft. So wirkt der Heilige Geist. Es gab dann manche Auseinandersetzungen im Leben von Simson. Es hat nicht geklappt mit dieser ersten Ehe. Und daraus resultierte eben Streit. Und dann kamen 1000 Philister an und wollten Krieg führen gegen Israel. Und die israelitischen Männer haben gesagt, hey, ho, ho, also hier, wir leben doch einigermaßen friedlich beieinander. Warum kommt der jetzt hier? Und da haben sie gesagt, ja, wir wollen den Simson haben. Der hat da in der familiär hat er da was gemacht. Das war nicht in Ordnung. Und dann gingen 3000 Mann, gingen zum Simson und haben gesagt, wir wollen dich ausliefern. Gab noch keine schriftlichen Abkommen damals mit Auslieferungsverträgen, aber immerhin mündlich. Sie haben gesagt, sie machen es. Und Simson ließ sich darauf ein. Und er wurde ausgeliefert. Ich lese Kapitel 15, 14 bis 19. Als die Philister Simson sahen, der gefesselt war, stimmten sie ein Triumphgeschrei an. Und jetzt, da wurde er vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss die Stricke an seinen Armen, als wären sie angesenkte Bindfäden. Dann entdeckte er den Unterkieferknochen eines Esels, packte ihn und erschlug damit 1000 Philister. Mit dem Kiefer des Esels mähe ich sie nieder, sang er. Mit dem Kiefer des Esels schlug ich 1000 Mann. Danach warf er den Knochen weg. Seither heißt der Ort, an dem dies geschehen ist, Ramat Lehi. Heißt so viel wie Kinnbackenhöhe. Ich weiß nicht, ob das euch erschüttert oder nicht, aber der Geist Gottes ergreift ihn und er tötet 1000 Männer. Das heißt nicht, er war wütend. Es bleiben Fragen offen. Passt das in unser Bild von Gottes Wirken? Damals und auch heute? Offensichtlich ist, dass Gott zu Simson steht. Denn ich lese noch die nächsten Verse. Simson hatte großen Durst. Er betete zum Herrn: Ich habe für dich gekämpft und du hast mir diesen großen Sieg geschenkt. Aber jetzt muss ich verdursten und werde doch noch diesen unbeschnittenen Heiden in die Hände fallen. Da ließ Gott aus einem Bodensenke in der Nähe von Lehi Wasser hervorbrechen. Simson trank davon und kam wieder zu Kräften. Man nennt die Quelle daher Enhakore, Quelle des Rufenden. Sie ist noch heute dort, also zur Zeit, als es aufgeschrieben worden ist. Gottes Geist wirkt im Leben eines Richters. Im Leben eines Propheten wirkte Gottes Geist. Er lebte ungefähr 770 Jahre vor Christus bis in die Zeit der Wegführung des Nordreiches, 722. Und mit diesem Mann, den Gott als Prophet berufen hat, geht er um. Ich lese Hosea Kapitel 1, die ersten zwei Verse. In diesem Buch sind die Worte des Herrn an Hosea, den Sohn Beeris, aufgeschrieben. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm: Such dir eine Hure und mache sie zu deiner Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn mein Volk ist wie eine Hure, es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Auch hier heißt es wieder ausdrücklich, und Gott sprach. Sein Weg mit Hosea war für die Zeit Modell, ein Beispiel, anschaulich, so sollte es werden. Dieser arme Kerl. Ich weiß nicht, es steht da nirgends, ob er das vorher mit seinen Freunden besprochen hat, ob er das mit seinen Eltern besprochen hat. Aber Gott hat es so hineingesprochen in sein Leben. Gottes Geist wirkt manchmal ganz anders, als wir es uns vorstellen. Und das, weil seine Liebe und sein Werben für das Volk da ist und für die Menschen da ist. Und deshalb lese ich auch aus Kapitel 11, die Verse 1 bis 7. Der Herr sagt, als Israel jung war, begann ich es zu lieben. Israel, mein Sohn, rief ich aus Ägypten. Schon oft habe ich die Israeliten gerufen, doch stets sind sie mir davongelaufen. Sie haben den Götzen geopfert und von ihren Götterfiguren Räucheropfer angezündet. Ich war es, der Ephraim das Laufen lehrte. Ich nahm ihn immer wieder auf meinen Arm. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass alles Gute, das ihnen geschah, von mir kam. Klammer auf. Das ist doch heute auch noch so. Das ist doch nicht nur im Land Israel so, das ist doch auch in unserem Land so. Klammer zu. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie gewinnen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinen Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigerten sie sich, zu mir umzukehren. Sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe. Deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten und die Orakelpriester, die falsche Ratschläge geben, werden sterben. Mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen doch nicht helfen. Gottes Absicht ist, Menschen sollen seine Liebe erkennen. Menschen sollen sich zu ihm bekehren. Er setzt viele Mittel ein, um das zu erreichen. Auch ungewöhnliche Mittel, wie das lebendige Beispiel von Hosea. Gottes Wirken, Gottes Geistes Wirken im Leben eines Richters, eines Propheten und jetzt eines Königs anschauen. 1. Samuel 16 lese ich einige Verse aus dem Leben von David. Schließlich sprach der Herr zum Samuel, der war damals Prophet, beziehungsweise er hatte sein Prophetenamt ganz offiziell abgegeben, weil Saul König geworden war und die Führungsgeschäfte im Land übernommen hat. Aber Gott hat trotzdem noch zum alten Mann gesprochen. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König erwählt. Da kam er an. Und er beschaute die Jungs vom Isai und dann sagte Gott, doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Ansehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Ja, deshalb wirkt Gottes Geist manchmal anders, als wir uns das denken. Weil wir das Äußere sehen, aber nicht das Herz. Weil wir einen Moment sehen, aber nicht das ganze Leben. Weil wir das Leben eines Menschen sehen, aber nicht seine Geschichte von Vorfahren, die er vor ihm hat. Gott aber sieht das Herz an. Vers 13. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf. Und jetzt der Vers, der mir wichtig war. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Passierte dann kurze Zeit später, dass man am Hof von Saul jemanden suchte, der gut Harfe spielen konnte. Und dann sagte jemand dort am Hof, Vers 18, Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe, einen Sohn Isais aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht auch noch gut aus. Der Herr steht ihm bei. Man hat es gemerkt, dass Gottes Geist im David war. Bei seiner Salbung. In einer Situation tanzt er öffentlich. 2. Samuel, Kapitel 6, die Verse 14 bis 16. Als die Situation, David war König, David wollte den Bundeslade zurückbringen nach Jerusalem. Beim ersten Versuch scheiterte er in der Weise, dass eben die ganze Chose einen kleinen Unfall hatte, aber dabei sind Menschen zu Schaden gekommen und dann hat David Angst gekriegt und hat die Bundeslade erst nochmal 3 Monate irgendwo stehen lassen beim Obed-Edom. Und dann hat man ihm aber gesagt, hey, in den letzten 3 Monaten, da ist so ein Segen bei diesem Mann zu Hause gewesen, dass David sagte, das habe ich doch gewusst, deshalb will ich die Bundeslade auch bei mir in Jerusalem haben. Und er macht sich auf und sie holen diese Bundeslade, aber sie beziehen in einer noch viel tieferen Weise Gott in dieses Geschehen ein. Und dann heißt es, Vers 14, als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachte David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem und die Musiker bliesen ihre Hörner. David tanzt voller Hingabe, ausgerichtet auf Gott, mit Seele, Geist und Leib, in aller Öffentlichkeit. Das erregte Anstoß bei den Pietisten. Nee, die gab es ja damals noch nicht. Aber eben bei einer von seinen Frauen. Und deshalb heißt es ab Vers 20, auch David ging nach Hause, um seine Familie zu sehen. Er war noch nicht im Palast, als ihn Michal schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. Sowas tut doch sonst nur das Gesinde. David erwiderte, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinen Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Gottes Geist und eine dritte Situation in seinem Leben. Gottes Geist gibt Erkenntnis der Sünde. 2. Samuel 12. Auch das bewirkt der Geist Gottes. Es ist eine bekannte Geschichte. Im Auftrag Gottes und von Gottes Geist informiert, kommt der Prophet Nathan und erzählt David eine Geschichte. Und David ist über die Person, von dem Nathan erzählt, eben empört und gibt sofort ein Urteil ab, denn er war ja der König und war beauftragt zu urteilen in einzelnen Situationen. Und dann heißt es, 2. Samuel 12, 7, da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir noch was zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum aber missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hittiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uria im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Von mir hast du dich abgewandt und Uria die Frau weggenommen. Darum sollen von nun an in jeder Generation einige deiner Nachkommen einen grausamen Tod erleiden. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helligen Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Wow. Das auf den Kopf zugesagt bekommen. Vom Propheten, der im Auftrag Gottes redet. Da bekannte David: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte: Der Herr hat dir vergeben. Du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Trotz Gottes Geist sündigt David. Darauf angesprochen ist, erkennt er aber, dass er gesündigt hat. Und Gottes Geist gibt Erkenntnis der Sünde und Bereitschaft zur Buße. Johannes schreibt: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann belügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Ein Mensch, in dem der Heilige Geist lebt, ist nicht einer, der sündlos ist. Aber der, wenn er mit seiner Sünde konfrontiert worden ist, bereit ist, es einzusehen und auch die Konsequenzen zu tragen. Im Leben von David waren die ganz schön Hammer. Nicht nur, dass sein Sohn gestorben ist, sondern was über seine Generation gesagt worden ist. Und so ganz in Klammern gesagt, wir wissen manchmal nicht, warum Sachen im Leben von Menschen passieren. Weil wir die Geschichte nicht kennen aus der vorherigen Generation. Aber Gottes Wort eben einmal erfüllt sich. Noch ein Beispiel vom Wirken des Heiligen Geistes zur Zeit vom Neuen Testament. Ich ziehe es schnell durch. Paulus. Seine Bekehrung. Ich lese es jetzt nicht mehr. Aber beeindruckend ist, in dieser Geschichte, als Paulus blind in Damaskus war, dass Gottes Geist zum Ananias spricht. Und Gott zum Ananias sagt: Du, da ist einer ein paar Straßen weiter, geh hin, leg deine Hände auf ihn, salbe ihn, segne ihn in meinem Namen. Und Ananias tut das, was wir wahrscheinlich alle getan haben, hätten. Er hat gesagt: Hey Gott, ich habe gehört. Stand meines Wissens heute ist das ein ganz schlimmer Kerl. Und Gott sagt: Ja, aber geh, mach es. Denn genau diesen schlimmen Kerl habe ich bereitet, dass er meinen Namen in die Welt trägt. Und dann geht er an Ananias hin und segnet ihn. Was Gottes Geist sagt, ist aus menschlicher Sicht manchmal eigenartig und nicht angebracht. Aber dann sagt der Ananias dem Paulus: Du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Ab dem Moment. Der Heilige Geist gibt Redeverbot. Wie das genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Aber wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 16, 6 bis 8. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch die Provinzen Phrygien und Galatien. Aber der Heilige Geist ließ sie erkennen, dass sie in der Provinz Asia zu dieser Zeit Gottes Botschaft noch nicht verkündigen sollten. Und als sie dann nach Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist nicht. So zogen sie durch Mysien, bis sie die Hafenstadt Troas erreichten. Der Heilige Geist gibt Redeverbot. Wir denken manchmal jetzt gerade so in unserer pietistischen Tradition, du musst immer reden, musst immer reden. Nein, du musst leben und da sein, wo Gott dich haben will. Und Gottes Geist spricht Klartext. Es ist im Grunde genommen auch eine Hammersituation, in die Paulus kommt. Auf dem Weg nach Jerusalem reist er. Und wir lesen Vers 8 bis 14, 21. Von Ptolemais ging es zu Fuß weiter nach Caesarea. Dort wohnten wir im Haus des Evangelisten Philippus in einem der sieben Diakone. Die vier Töchter des Philippus waren unverheiratet geblieben und hatten von Gott prophetische Gaben bekommen. Wir waren schon einige Tage bei Philippus, als Agabus aus Judäa kam. Er war ein Prophet. Mit dem Gürtel des Paulus fesselte er sich Hände und Füße. Dann erklärte er, der Heilige Geist sagt, genauso wie der Besitzer dieses Gürtels in Jerusalem von den Juden gefesselt und an die Römer genauso wird der Besitzer dieses Gürtels in Jerusalem von den Juden gefesselt und an die Römer ausgeliefert werden. Da bestürmten wir und die anderen Christen der Gemeinde Paulus, nicht nach Jerusalem zu gehen. Aber der Heilige Geist hatte doch gesagt, es wird so passieren. Aber wir sagen, nee. Also wenn das dort passiert, dann pass auf, dass du da nicht hinkommst. Er aber antwortete, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem fesseln und ins Gefängnis werfen zu lassen. Ich bin auch bereit, dort für Jesus Christus zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, bedrängten wir ihn schließlich nicht länger und sagten, Gottes Wille soll geschehen. Ja, manchmal stellen wir uns Gottes Willen entgegen, wenn wir es hören. Aber Gottes Geist spricht Klartext und hat dem Paulus von vornherein gesagt, das kommt auf dich zu. Warum? Damit er abhaut? Nein, damit, wenn er weiß, dass Schlimme passiert, dass er weiß, er ist weiterhin in Gottes Hand. Und das Schlimme bringt ihn nicht weg von Gott. Sondern Gott ist mit ihm in der Situation. Er konnte sich darauf einstellen. Ich weiß nicht, wie oft er darüber nachgedacht hat, als er dann im Gefängnis in Caesarea war und überlegt hat, ja, warum sitze ich jetzt hier? Aber er hat zumindest wissen können, ja, Gott hat es mir gesagt, dass es so kommen wird. Ich bin in deiner Hand. Wie wir eben gesungen haben. Warnung, damit wir uns darauf einstellen können. Gottes Geist redet auch durch Pflanzen und Tiere. Nur das Beispiel erwähnen, Mose in der Wüste, der Dornbusch, er sieht den brennen und da in der Situation und da heraus redet der Geist Gottes zu ihm. Oder der Biliam auf dem Weg, einen Auftrag auszuführen und dann spricht der Esel. Ne? Gottes Geist kann das bewirken, dass ein Esel redet. Ich habe noch keinen reden hören. Oder doch? Kein vierbeinigen Esel. Jawohl. Der Heilige Geist, die Zeit ist um. Willst du gehen? Du darfst schon gehen. Du musst, jawohl, dann mach dich auf und geh. Ach so, okay, dann gib mir noch 2 Minuten hier. Der Heilige Geist wirkt in unsere Welt, ins Leben von Einzelnen. Angenehmes und Unangenehmes. Normales und Außergewöhnliches. Nicht immer Schema F oder nach DIN-Norm. Und meine Bitte an mich und für uns, wir wollen ihn wirken lassen. Ihn bitten um sein Eingreifen. Wir wollen offen sein für seine sehr unterschiedliche Führung. Als Einzelne und als Gemeinde. Aber wir wollen uns unter seine Herrschaft stellen. Amen.